Aber die Frage des, ja, was bedeutet es, woher kommt es, diese ganz großen Fragen stellen wir uns gar nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass das früher Wissenschaftler viel mehr gemacht haben. Und das ist ein bisschen Verarmung. Das Universum war auch unfasslich kreativ. Es ist wahnsinnig viel passiert. Und warum soll nicht auch nach dem Universum noch was passieren? Wer weiß? Also die Protonen, die in uns sitzen, sind alle im Urknall gewesen. Und das sind die verschwindend wenigen Protonen und Atomen, die in uns sitzen, die jetzt das Vorrecht haben, über das Universum nachzudenken. Da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, ob das jetzt nur ein paar Monate sind, dass jemand lebt oder ob jemand nur 80 Jahre lebt. In angesichts der Endlichkeit sind auch die paar Tage oder paar Monate besonders. Genauso besonders wie die 80 Jahre. Es macht am Ende keinen Riesenunterschied, aber allein die Tatsache, dass du da bist, ist schon besonders.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende, Ihrem Chrismon-Podcast zu den Themen Tod und Sinn des Lebens. Heute spreche ich mit Heino Falke. Hallo, Herr Falke.
Hallo.
Schön, dass Sie dabei sind und ich werde Sie auch gleich noch vorstellen, Herr Falke. Aber dieser Podcast hat immer die erste Frage, die ist immer gleich und die lautet: Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Noch nicht so lange her. Also das beschäftigt mich schon, weil wir gerade auch einen Todesfall in der Familie hatten, sehr schlimm auch. Und mir ist es schon von Kind an bewusst eigentlich, dass mein Leben endlich ist. Aber irgendwie macht es mir meistens keinen Stress. Also ich habe da keine Angst vor. Letztens habe ich aber dann nochmal gedacht, ach, wäre jetzt irgendwie schade in dem Moment. So, also ich hatte gerade noch irgendwie so ein paar Dinge vor und dachte, das willst du noch erleben. Aber ist okay. Also wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei.
Es gibt auf diese Frage ganz unterschiedliche Antworten. Die einen sagen so, es überkommt einen eher spontan, mal eben, wenn was passiert, wie ein Todesfall in der Familie oder was weiß ich, man hat gerade beim Fahrradfahren gerade noch so den Unfall verhindert oder der ist nicht zustande gekommen. Andere sagen, ja, ist eher so ein Hintergrundrauschen. Können Sie nochmal beschreiben, wie ist es bei Ihnen eher?
Tatsächlich kommt es manchmal schon einfach hoch. Sicherlich, wenn es Nachrichten gibt, ne, die wo man mitkriegt, das Leben ist so fragil, es kann so schnell vorbei sein. Natürlich noch viel mehr, wenn man das Sterben sehr hautnah mitmacht und mitkriegt, wie wir das in den letzten Monaten gemacht haben.
Ich löse jetzt noch meine Zusage ein, die ein bisschen genauer vorzustellen. Und dann können wir auch wir waren ja schon mittendrin, auch gleich noch weiterreden. Heino Falke ist Astrophysiker und ist vor allem bekannt auch, weil er mit seinem Team 2019 das erste Bild von einem schwarzen Loch vorgestellt hat. Er ist aber nicht in Anführungsstrichen nur Astrophysiker, sondern er ist auch erfolgreicher Buchautor und auch noch Prädikant in der evangelischen Kirche. Und er hat jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, das hier vor uns liegt. Heute Abend ist die Buchpremiere an dem Tag, an dem wir das aufnehmen. Das Buch heißt Zwischen Urknall und Apokalypse und ist tatsächlich nicht weniger als eine Geschichte unseres Universums.
Und des Planeten und des Menschen und unsere Zukunft.
Genau, und das hört sich bombastisch an. Es ist auch bombastisch, aber es ist trotzdem gut zu lesen. Man kann dem gut folgen und es gibt viele Anknüpfungspunkte für unser Thema Sinn des Lebens und Sterben. Und Herr Falke, ich dachte mir, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, jemanden das zu fragen, dann frage ich tatsächlich zuerst, was ist denn eigentlich der Ursprung von allem?
Tja, wenn wir das wüssten, das wäre nicht nur ein Nobelpreis. Der liegt tatsächlich im Dunkeln verborgen. Der Ursprung unseres Universums ist dieser berühmte Urknall. Aber auch dessen Ursprung ist sozusagen noch undeutlich. Wir gehen heute davon aus, dass sozusagen zwei Urknälle gegeben hat. Erst hat der Raum sich inflationär ausgedehnt und daraus ist dann sozusagen ein nächster Urknall entstanden, in dem dann heiße Materie, Energie entstanden ist, die sich auskristallisiert hat und aus der dann Materie entstanden ist. Erst war alles lichtähnlich, ja, weil es gab noch gar keine Masse, alles war also Lichtteilchen, masselos und dann bekamen sie Teilchen und dann entstanden die ersten Atomkerne und Atome entstanden und aus den Atomen entstanden dann irgendwann Moleküle und die zogen sich zusammen und wurden zu Sternen und Planeten und am Ende kam dann so ein Podcast raus.
Genau, aber Sie haben es jetzt gesagt, also der Ursprung dieses Urknalls, ja, den wissen wir nicht, der liegt im Dunkeln.
Es soll ein geheimnisvolles Inflatonfeld geben, das den ganzen Raum durchzieht und das wie so ein cholerischer Professor hin und wieder mal explodiert und dann ein neues Universum generiert. So, das ist der Gedanke. Aber wo kommt denn jetzt dieses Inflatonfeld her und wer hat das da hingesetzt und wo kommen die Gesetze her, die dazu führen, dass das alles passiert? Das wissen wir einfach nicht.
Also selbst die klügsten Wissenschaftler, die klügsten Astrophysiker kommen nicht hinter die Frage des Urknalls zurück. Also sie schreiben irgendwann auch in ihrem Buch, ja, sie sind davon überzeugt, Gott existiert. Das heißt nur, die Frage ist dann nur, was ist Gott? Also das ist ja im Prinzip auch, das sagen ja auch die Theologen, unser Wort für dieses Staunen, für dieses Unglauben, dass man eigentlich nicht, diese Unglaublichkeit, dass man eigentlich nicht weiß, wo die Sachen herkommen. Dafür haben das irgendwann die Menschen das Wort Gott erfunden.
Ja, das ist sicherlich eine Antwort. Also es gibt viele kluge Astrophysiker, die meinen, dass sie es wissen, aber sie wissen es am Ende dann doch nicht, weil sie dann doch, wenn man weiter durchfragt, sagen müssen, ja, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich weiß nicht, was davor war. Sie retten sich manchmal dadurch zu sagen, ja, vielleicht gibt es gar keinen davor, also vielleicht ist das Wort davor gar nicht adäquat. Ja, so ist das natürlich, aber genau das ist Gott, nicht? Die erste Definition Gottes ist der unbewegte Beweger, der da ist, ohne geschaffen sein zu müssen. Und das ist das große Rätsel, das große Mysterium unserer Welt. Und da werden wir, glaube ich, zumindest in dieser Welt, nie weiterkommen, weil selbst wenn wir wissen, woher der Urknall kommt, wissen wir nicht, wo das herkommt, was den Urknall generiert hat und das, was davor war. Also es ist eine endlose Suche, die in Gott, denke ich, in dem einen Halt bekommt, den man sagt, da gibt's einen etwas, das nenne ich jetzt erstmal Gott, das ist ein philosophischer Gott. Und da höre ich auf. Das ist mein Anfangspunkt. Und dann beginnt die große Suche, was ist das eigentlich? Hat der heute noch eine Relevanz oder ist das eine Relevanz, ja, oder ist das eben ein Uhrmachergott, der am Anfang mal die Welt aufgezogen hat, jetzt keine Rolle mehr spielt? Ist das unpersönlich? Ist der persönlich? Und dann versucht man, die verschiedenen Welten zusammenzubringen, die spirituellen Welten, die Gedanken, die man hat, aber auch die harte Naturbeobachtung.
In Ihrem Buch schreiben Sie ja, dass Sie in Ihrer Wissenschaftscommunity eher nicht einsam, aber zumindest nicht so sehr in Gesellschaft sind, wenn Sie auch über so Fragen wie Gott und Theologie und solche Sachen nachdenken. Das heißt im Umkehrschluss, dass viele sich diese Frage dann bewusst nicht stellen oder dass sie einfach denken, es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, oder wie erklären Sie sich das?
Also ich glaube nicht, ich habe nicht geschrieben, dass ich mich einsam fühle, weil es gibt tatsächlich andere Menschen, mit denen ich darüber reden kann, auch in der Wissenschaft, auch einige aktive Christen und Gläubige auch aus anderen Religionen. Aber die Frage wird nicht mehr diskutiert. Die Theologie wird sozusagen ausgeblendet. Das ist auch okay. Also ich muss, also wenn man Physik bedeutet, nicht, dass ich jetzt beten muss, damit mein Experiment funktioniert. Ich darf beten, dass mein Experiment funktioniert. Aber es muss letztlich funktionieren, ohne höhere wunderbare Mächte, die eingreifen. Die einzigen wunderbaren Mächte sind sozusagen die Naturgesetze, die wunderbar und geschaffen sind. Aber die Frage des, ja, was bedeutet es, woher kommt es, diese ganz großen Fragen stellen wir uns gar nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass das früher Wissenschaftler viel mehr gemacht haben. Und das ist ein bisschen Verarmung. Das wäre zu klein denken.
Aber können Sie sich erklären, wo es herkommt? Also klar kann man sagen, allgemein Religionen sind in unserer westlichen Welt nicht so sehr auf dem Vormarsch, sondern eher hier ein bisschen auf dem Rückzug, genau. Und viele der Wissenschaftler, mit denen Sie arbeiten, sind wahrscheinlich moderne Menschen, die sozusagen auf der Höhe der Zeit leben. Vielleicht liegt es daran, oder was haben Sie für eine Erklärung dafür?
Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die gläubigen Wissenschaftler unter uns jetzt nicht auf der Höhe der Zeit wären. Im Gegenteil, also die arbeiten echt an der vordersten Front der Forschung. Nein, vielleicht sehen wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also uns geht es natürlich super, noch geht es uns super. Das heißt, wir stellen uns vielleicht manche tiefen Fragen gar nicht mehr. Und dann haben wir so viele Details entdeckt. Also die Wissenschaft ist so reich, wir können so viel entdecken. Da gibt es so viel zu erforschen, dass man sich vielleicht auch verlieren kann in dem vielen Wissen, das wir haben. Also das Buch war für mich auch so ein bisschen nochmal eine Übung, den Vogelflug zu üben, nochmal den großen Blick drauf zu werfen auf das, was da passiert. Und da eine große Geschichte zu schreiben, und die ist wirklich wunderbar. Und wenn man das sieht, kommt man auch wieder ins Staunen. Also das ist, ja, wäre vielleicht eine Erklärung.
Man kommt wirklich sehr in Staunen, auch wenn man dann so ein bisschen der Chronologie des Buches folgt. Also wir hatten ja schon den Urknall einmal angesprochen und irgendwann nach vielen, vielen, vielen Milliarden Jahren oder so kommt dann auch irgendwann der Mensch auf die Welt. Vorher entsteht noch die Erde. Vielleicht können Sie natürlich so in den Maßen, die man in dem Podcast irgendwie vertragen kann, nochmal beschreiben, wie ist der Weg vom Urknall bis zur Erde?
Naja, ich habe am Anfang schon kurz beschrieben, wie die erste Materie überhaupt entsteht. Und jeder, der damals gesagt hätte, da passiert jetzt noch was Spannendes, der wäre verrückt erklärt worden. Ja, also die ersten Atomkerne sind da. Ja, da gab es Wasserstoff und Helium. So, das war ein bisschen Lithium noch. Das war's dann. Da ist nicht mehr viel passiert. Dann war da dunkle Materie auch noch, von der wir heute noch nicht wissen, was es ist. Die zog dann alles zusammen, sodass das, was eigentlich wegfliegen sollte, auf einmal sich zusammenzog. Und dann entstanden Sterne. Und in den Sternen sind neue Atomkerne entstanden, durch Kernfusion. Die Sterne sind wieder explodiert, haben das wieder ins All zurückgegeben. Und aus diesen Atomen wurden dann auf einmal Staubteilchen wurden drauf. Und dann haben die sich wieder zusammengezogen und dann haben die neue Sterne gebildet und da entstanden dann Planeten. Und das allein schon dieser Prozess, wie jetzt so ein Planet entsteht in so einer Scheibe, das ist hochkompliziert. Wie passiert das, dass da einmal sich was zusammenballt? Ne?
Ich habe mir so ein bisschen gerade vorgestellt, das wäre ein Film, es wären sehr viele Explosionen gewesen.
Viele Explosionen, es geht immer auf und ab und viele verrückte, unerwartete Entwicklungen, die dann stattfinden. Und dann steht auf einmal die Erde. Und die Erde ist ja der einzige Planet in unserem Sonnensystem, wo es Ozeane und Wasser gibt. Und eigentlich ist die Erde fast entstanden, trocken entstanden, mit ganz wenig Wasser. An der großen Frage, wie kommt das Wasser überhaupt auf die Erde? Weil der Jupiter und Saturn haben viel, viel mehr Wasser als wir. Und bei uns ist das Wasser heute an der Oberfläche. Der Rest ist trocken eigentlich, mehr oder weniger. Ja, das sind aber Meteoriten eingeschlagen und vielleicht auch ein paar Kometen. Und die haben Wasser gebracht auf die Erde. Und dann ist die oberste Lage voll mit Ozeanen gewesen. Und dann ist da drinnen auf einmal Leben entstanden. Ja, dann, wenn man sich guckt, was eine einzige Zelle ist, DNA, die sich weiterentwickelt, dann gibt es dann eine Zellmembran, dann gibt es bestimmte Fortbewegungsmittel, man muss Nahrung aufnehmen, all das muss auf einmal da sein, damit sich so eine Zelle weiterentwickelt. Wahnsinn, dass überhaupt so eine Zelle entsteht. Und das ist scheinbar relativ schnell entstanden. Hey, wie geht das? Das ist auch eine große, ja, das ist echt immer noch eine der großen, großen Fragezeichen in der Wissenschaft. Ich habe einen Kollegen von mir, der versucht, lebende Zellen zu erzeugen, künstlich im Laboratorium. Das ist unfasslich schwer, das kriegen wir noch nicht hin. Und dass das alles so spontan entsteht. Also da muss sehr viel zusammenkommen, dass das passiert.
Ich wollte nur noch einmal kurz zwischenfragen, weil Sie haben jetzt schon so viele Dinge erzählt, die dann immer wieder passiert und dann ist das und das passiert. Fragt man sich unweigerlich ja auch, ist das quasi eine kausale Kette? Musste das passieren oder sind da eben ganz viele Dinge auch, wie wir sagen würden, zufällig entstanden? Also die hätten auch ganz anders entstehen können.
Absolut, alles hätte ganz anders entstehen können. Einer der wichtigsten Faktoren ist zum Beispiel, dass bei uns der Mond eingeschlagen ist, beziehungsweise Thea ist eingeschlagen und der hat den Mond an den Himmel gespritzt. Und der war ganz entscheidend dafür, dass es bei uns die Jahreszeiten gibt, zum Beispiel, weil die Erdachse schräg steht. Und das führt dazu, dass es mal Winter und mal Sommer ist, einmal, also jedes Jahr. Das wäre ohne den Mond nicht gewesen.
Und so Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen in die Chronologie mitzunehmen. Von wie lange war das ungefähr her, dass Theia eingeschlagen ist?
Ja, das war vor rund 4,5 Milliarden Jahren. 4,4 Milliarden Jahre, ja. Und das war ein Rieseneinschlag am Ende. Der hat wieder alles kaputt gemacht, was vorher da war. Und Einschläge hat es immer wieder gegeben. Bis hin zum Einschlag, der die Dinosaurier weggefegt hat. Also wenn das nicht gewesen wäre, wären wir heute nicht da, sondern wären immer noch Dinosaurierfutter. Also der Kosmos hat uns schon sehr geprägt. Und bis hin zur Entstehung des Menschen, der dann sich irgendwann entwickelt hat aus dem ersten Leben. Da können wir auch noch stundenlang drüber reden. Und der Mensch ist entstanden in einer Zeit, als wir in die Eiszeit gewechselt sind. Das hat zu tun mit der Bewegung der Kontinente, die sich bewegen und die ändern den CO2-Haushalt. Es ist kälter geworden. Und dann wackelt die Erdachse ein bisschen hin und her, alle 40.000 Jahre, alle 100.000 Jahre tut sich was. Und dann ist es mal kälter und mal heißer und wärmer. Und das heißt, es gibt mal eine Kaltzeit und eine Warmzeit. Und das heißt, das Klima hat sich alle 40.000 Jahre total geändert. Und der erste Affe, der erste Vorläufer des Menschen, der musste immer rauf und ab in Afrika hoch und runter laufen, weil sich dauernd das Klima geändert hat. Und das war ein Trainingsprogramm. ein Trainingsprogramm für auch für das Hirn. Also wir haben überlebt durch Zusammenarbeit und durch Werkzeuge und Planen und das, was uns Menschen ausmacht. Also der Kosmos hat uns trainiert. Und am Ende war es eben dieser Einschlag vor 4,5 Milliarden Jahren, der dazu geführt hat.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Jetzt haben Sie gesagt 4,5 Milliarden Jahren und ich finde es eine der Sachen, die ich wirklich am atemberaubendsten fand, als ich das Buch gelesen habe, ist die Weise, wie mit Milliarden von Jahren hantiert wird. Ja, also Sie haben jetzt 4,5 Milliarden Jahre gesagt, aber mir ist noch eine andere Stelle, die habe ich mir sogar rausgeschrieben, aufgefallen. Und zwar am Ende des Buches, wir springen mal ein bisschen zum Ende, wir kommen aber nachher nochmal weiter nach vorne wieder zurück, aber da geht es dann darum, dass das Universum vielleicht auch irgendwann wieder verschwindet. Ja, das heißt ja auch vom Ursprung zur Apokalypse, also vom Urknall zur Apokalypse, und es könnte so eine Art, ich habe es mir vorgestellt, wie einen kosmischen Tsunami geben, also wenn das ganze Higgs-Feld irgendwie in Bewegung kommt. Und dann schreiben sie, zum Glück deuten heutige Messungen darauf hin, dass ein Zerfall des Higgs-Felds eher unwahrscheinlich ist und frühestens in 10 hoch 100 Jahren zu erwarten ist.
Ja.
10 hoch 100 Jahren, also eine 1 mit 100 Nullen, wenn ich es richtig gerechnet habe.
Sehr gut gerechnet.
Ist, ja, also ich meine, das kann man sich nicht mal beim besten Willen, ich mir nicht vorstellen, aber so solche Zeitspannen haben Sie da in Ihrer Forschung oder in Ihrem Buch auch, die Sie bearbeiten.
Das ist das Verrückte. Also die viele entscheidende Dinge, die unser Universum geprägt haben, sind in Bruchteilen von Sekunden am Anfang passiert, dann in Minuten, dann in Zehntausenden Jahren und dann dauert es auf einmal Hunderte von Millionen und Milliarden Jahre. Jetzt hat sich die kosmische Entwicklung ist so Hunderte, ist Milliarden Jahre lang. Aber die biologische Entwicklung geht dann auf einmal wahnsinnig schnell, viel, viel schneller als die kosmische. Das heißt, deswegen sind wir kurze Zeitskalen gewöhnt, nicht? Aber als Planet oder als Sonne, wenn wir denken könnten, würden wir in Milliarden Jahren denken, nicht? Das ist so die Lebensdauer von so einer Sonne. Und das Universum, das hat eben noch viel längere Zeitskalen. Und es kann sein, dass das in 20, 30 Jahren, 30 Milliarden Jahren das Universum auseinanderfliegt. Aber es kann sein, dass wir auch noch länger hier sein könnten. Und wahrscheinlich sind wir vorher weg. Aber es kann auch noch alles sehr, sehr lange dauern.
Aber also mir hat der Kopf wirklich geschwirrt und ich fand es auch irgendwie, ja, schwer zu bearbeiten im Kopf, weil man könnte auch vielleicht sagen, es hat mich nochmal wieder ein bisschen Demut gelehrt im Positiven, wenn man es positiv drehen will, weil es nochmal deutlich macht, wie popelig klein und unwichtig wir sind. Das wissen wir natürlich sowieso, wenn man einmal in den Sternenhimmel guckt, ist man sich dessen bewusst, aber ist ja nochmal was anderes, wenn es einem immer wieder dann klar gemacht wird, die berühmten narzisstischen Kränkungen für den Menschen. Aber also das kann einen ja demütig machen, dass man sagt, okay, ja, ich bin nicht so wichtig, ich muss mich nicht so wichtig aufspielen, und das kann ja sozusagen einen positiven Effekt haben, aber es könnte ja auch einen negativen Effekt haben, dass man wie mutlos und schlaff wird, wenn man denkt so, oh Gott, was soll ich mich für irgendwas anstrengen, wenn vielleicht in 10 hoch 100 Jahren etwas passiert, ja.
Also, ja. Naja, ich meine, zum einen, wir leben, und das wissen wir alle, wir leben auch zwischen Geburt und Tod. Das Universum lebt zwischen Urknall und Apokalypse. Da kommt man nicht dran vorbei. Und wir müssen damit umgehen, dass wir sagen, okay, wir nehmen das Leben so, wie es jetzt, oder wir haben eben eine Hoffnung, die darüber hinaus weitergeht. Also, und das Universum war auch unfasslich kreativ. Es ist wahnsinnig viel passiert. Und warum soll nicht auch nach dem Universum noch was passieren? Wer weiß? Also, ich denke, es gibt keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Und diese Demut ist natürlich ein wichtiger Punkt, denke ich. Wir sind Kekskrümel im Raum, also in Krümelchen sozusagen, in den Weiten des Raums. Und wir sind ein Augenzwinkern in den Äonen der Zeit. Ja, also das ist schon so. Andererseits hat das Universum genau diesen Raum und diese Zeit nötig gehabt, um uns hervorzubringen. Und wir sind schon was sehr Besonderes. Also wenn man den Rest des Universums anguckt, den wir so sehen können, Sterne und so, ein kleiner Bruchteil der Materie am Anfang ist in Planeten geendet. Nur ein viel, viel kleinerer Bruchteil der Materie ist am Ende in uns geendet. Aber in uns denkt das Universum über sich selber nach. Also die Protonen, die in uns sitzen, sind alle im Urknall gewesen. Und das sind die verschwindend wenigen Protonen und Atome, die in uns sitzen, die jetzt das Vorrecht haben, über das Universum nachzudenken. Die waren alle, alles, was wir im Himmel sehen, waren am Anfang im Urknall. Ja? Und wir denken darüber nach, was welche Bedeutung das hat. Und das gibt uns, denke ich, schon auch eine besondere Verantwortung für uns selber und für diese Welt, damit wir weiterdenken können und weiter schöne Dinge auch produzieren können.
Aber man könnte jetzt, um ein bisschen Salz in die Suppe zu streuen, ja auch sagen, naja, gut, früher vor Galilei und so weiter haben die Leute auch gedacht, das ganze Universum dreht sich um uns. Jetzt denken wir vielleicht, wir sind die Einzigen, die darüber nachdenken können, aber vielleicht finden wir irgendwann auch noch raus, so die Einzigen sind wir doch nicht. Es gibt auch ziemlich viele andere Dinge in diesem Universum, die auch noch über das Universum nachdenken.
Ja, aber das ändert doch nichts an der Sache. Die Tatsache, dass es auch andere Menschen gibt, die schöne Dinge produzieren, nimmt mir doch nicht die Bedeutung dessen weg, was ich machen kann in dieser Welt. Wenn es woanders Zivilisationen gibt, dann ist das wunderbar. Dann versuchen wir, die mal kennenzulernen und zu hören, was die denn da so wollen und denken und glauben und so. Aber ich glaube, die Tatsache, dass selbst wenn es anderes Leben gibt, und das ist durchaus denkbar, dass es nur ein verschwindend kleiner Bruchteil des Universums ist, dem es vergönnt ist zu leben und zu denken und zu handeln, das wird sich nicht ändern.
Aber kennen Sie auch, also Sie haben es jetzt ja sehr positiv gedeutet und das kommt ja auch im Buch vor, das ist auch schön für den Leser oder die Leserin, dass es am Ende eigentlich, obwohl es um die Apokalypse geht, jetzt nicht negativ endet, sondern man irgendwie eher ein positives Gefühl hat. Aber kennen Sie auch das, was ich vorhin angedeutet habe, dieses mutlos Machende, was da drin steckt, also dieses, dass es einen irgendwie so erschlagen kann und denkt so, Gott, also es ist ja wirklich völlig sinnlos, was ich tue, weil, boah, es ist so unendlich viel und groß und ich bin so klein.
Ja, ich glaube, das ist sehr persönlich. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist ein wunderschöner ein wunderschöner Spielplatz, den ich da bekommen habe. Ein Garten, in dem ich spielen darf, der riesig ist, den ich erkunden darf, wo ich noch Dinge gestalten kann für die Zukunft. Das ist doch ist herrlich. Andere Menschen, mit denen ich rede, die sagen mir ganz oft, ja, ich habe Angst vor der Weite. Die haben Angst vor der Weite des Raumes. Und die haben zum Teil auch Angst vor der Endlichkeit der Zeit. Auch wenn sie sehr, sehr weit weg ist. Ich sprach mit einem CEO von einer großen Firma und ich erzählte was über eben diese 10 oder 100 Jahre, wo dann alles vorbei sein könnte. Passieren auch noch andere Dinge. Wahnsinn, das setzt ja alles, das ändert ja alles, wie wir über uns selber denken und so. Ja, 10 oder 100 Jahre. Der denkt wirklich in großen Zahlen, aber ja, das ist natürlich so. Und ich denke, wir brauchen auch eine Hoffnung, die eben auch darüber hinausgeht. Oder eben auch nicht. Darüber muss man sich eben mit sich selber klar werden.
Woher kommt die Hoffnung bei Ihnen? Ist Ihnen die in der Kindheit schon so beigebracht worden? Oder wenn Sie jetzt mal drüber nachdenken, wo haben Sie die gelernt?
Ja, wenn ich das wüsste. Also für mich ist es, wenn ich es heute rationalisiere, ist es schon auch in Gott vertrauen. Also ich fühle mich schon in Gott geborgen. Ich denke, ich komme vom Schöpfer, ich gehe da wieder hin. Und alles andere dazwischen ist ein Abenteuer. Und auch nicht immer nur schön, das weiß ich auch. Aber ich habe eine kleine Zeit bekommen, um etwas zu gestalten. Und da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, ob das jetzt nur ein paar Monate sind, dass jemand lebt oder ob jemand nur 80 Jahre lebt. Angesichts der Endlichkeit sind auch die paar Tage oder paar Monate besonders. Genauso besonders wie die 80 Jahre. Es macht am Ende keinen Riesenunterschied. Aber allein die Tatsache, dass du da bist, ist schon besonders.
Aber kommen Sie denn aus einer religiösen Familie?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte sicherlich protestantische Eltern. Meine Mutter war aktiv, mein Großvater auch. In der entfernten Familie gab es auch den einen oder anderen Pfarrer. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mein Glauben oder meine Glaubensüberzeugung am Ende schon auch eine eigene Entscheidung war, die dann auch wie mich überfallen hat irgendwann. Aber ich bin schon dankbar auch für das Stück religiöse Erziehung, die ich hatte. Aber religiöse Erziehung alleine schafft keinen Glauben. Es ist, glaube ich, immer ein eigener Schritt, den man machen muss.
Aber können Sie denn auf irgendwas oder auf eine Lebenssituation oder auf eine Lebensphase zurückführen? Also diesen, wenn Sie sagen, es gibt sogar einen Schritt, den Sie gegangen sind?
Das war schon, ich kann das schlecht beschreiben. Also es war schon ein Morgen, an dem ich einmal wach wurde, wo ich das Gefühl hatte, hey, Gott ist Liebe. Gott ist also nicht nur weit weg. Also ich habe als Kind schon immer da gelegen und gedacht, was kommt jetzt hinterm Himmel und was hinter dem Himmel ist und so weiter. Ist das unendlich? Und Gott, mach mal das Licht an, damit ich weiß, dass du da bist oder nicht. Also, aber es war immer sehr fern. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, Gott ist Liebe. Und das war für mich so ein Anfangspunkt einer Suche. Auch eines Experiments, kann man auch sagen. Dass man sich mit anderen unterhält, dass man drüber redet, dass man auch ich habe gern Bibel gelesen, fantastische Geschichten, die einen angeregt haben zum Nachdenken, zum Fragen. Und ich hatte das große Glück, dass wir dann eine Jugendarbeit hatten bei uns in der Kirchengemeinde auch, wo ich Teil von war, ein CVM am Ende auch gegründet haben, wo wir Fragen stellen konnten. Wir haben Bibel gelesen und haben die auseinandergenommen, alles in Frage gestellt und am Ende festgestellt, wow, da steckt ja was ganz Tiefes drin. Und das waren dann schon viele Schritte. Und ich treffe manchmal Menschen, auch Journalisten, die mir dann sagen, ja, das ist schön, dass du das sagst, aber ich habe das nicht. Ich hätte es gern. So. Und vielleicht muss man sich eben einfach aussetzen und offen sein. Und bei manchen ist vielleicht auch diese Unsicherheit bis am Ende des Lebens. Und sag, okay, es hält uns ja auch wach.
Aber, also ich meine, ich kann von mir sagen, dass ich es schon auch habe. Also ich bin ja auch Theologe und beschäftige mich viel damit und das hat was damit zu tun, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich das schon auch habe. Aber es ist natürlich durchdrungen bei mir, deswegen sage ich natürlich, bei mir natürlich durchdrungen von auch von Zweifel, von Phasen, das, wo ich denke, so ein Quatsch, ja, was bildest du dir die ganze Zeit ein? Schau dich um, das stimmt nicht. Kennen Sie das auch?
Ja, und manchmal denkt man drüber nach, ist das alles, macht das Sinn und so. Und dann stellt man auch fest, wenn ich ganz strikt das beweisen wollte in meinem Leben, meinen Glauben, dann würde ich scheitern. Also ich kann immer sagen, alles, was du erlebt hast, alles, was du gedacht hast, was Zufall war, war Selbsttäuschung. Kannst du immer sagen. Ich habe mich dann irgendwann entschieden zu sagen, nee, ich sag ja zu diesem Gott. Und er sagt ja zu mir. Das ist meine, so, und das ist alles, an dem ich hänge. Aber der Zweifel ist natürlich ganz entscheidend. Also der Zweifel ist entscheidend in der Wissenschaft. Wenn wir uns nicht dauernd immer wieder in Frage stellen, dann laufen wir in die Irre. Gerade als Wissenschaftler ist das entscheidend und im Glauben genauso. Deswegen ist der Zweifel das, was uns, glaube ich, letztlich am Glauben hält. Weil ein Glaube, der festgetimmert, das war ein holländisches Wort, der festgezimmert ist und dann in Stein gemeißelt und sich überhaupt nicht ändert, der verkrustet und der erdrückt irgendwann, denke ich.
Aber jetzt nochmal, um auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen, dieses Moment, dass der Blick in die Sterne einen eher mutlos macht, das kennen Sie nicht.
Tja, tatsächlich. Also wie gesagt, ich höre es von anderen.
Ja, aber Sie kennen es nicht.
Meine Erfahrung ist einfach, schön, den tollen Garten, ich möchte dahin, ich möchte es erleben. Das ist so mein Gefühl dabei. Ja, aber ich auch die Tatsache, dass ich da so klitzeklein bin, nö. Ich finde es gerade toll. Also ich bin so klitzeklein, aber ich darf das alles sehen.
Ja. Es ist schön. Ich hatte nämlich jetzt noch mit der Kollegin von mir vor dem Gespräch gesprochen, habe hier auch nochmal erzählt von den unglaublichen Zahlen und was das so für einen Eindruck auf mich gemacht hat. Und dann meinte sie, ja, also ich finde das ja auch eher demotivierend. Und dann war ich jetzt sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Würden Sie denn sagen, dass es in dem Universum, also wir haben jetzt schon so ein bisschen ja den Anfang und den Mittelweg und so ein ganz klein bisschen auch aufs Ende hingeguckt und es entwickelt sich viel, es ist viel Zufall, haben Sie gesagt, hätte auch ganz anders sein können. Würden Sie sagen, es gibt sowas wie einen Sinn dieses Verlaufs, was auch immer das bedeutet, da können wir ja dann drüber sprechen, was man unter Sinn versteht, oder würden Sie sagen, nee, dadurch, dass es ja Zufall ist, ist unsere menschliche Vorstellung von so einem sinnvollen Verlauf doch eigentlich auch eher eigentlich eine unnötige Frage?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, die hat viele Menschen auch schon früher beschäftigt. Ich denke zum Beispiel an die Geschichte von Hiob in der Bibel, nicht, wo Gott sich zurückzieht und die Welt eigentlich dem Bösen überlässt. Also er zieht sich zurück. Man könnte sagen, dem Zufall überlässt, dem brutalen, bösen Zufall, der Vulkane ausbrechen lässt, hervorbringt, der plötzlich Gebäude einstürzen lässt und du gehst über die Straße und wirst von einem Auto überfahren. Plötzlich, da ist kein Sinn drin. Das passiert einfach so. Oder also diese Zufälligkeit des Lebens, diese Grausamkeit des Lebens, die da auch in dem Zufall drin stehen kann, der sind wir ausgesetzt. Das glaube ich schon. Trotzdem, und das ist das Widersinnige vielleicht, das gebe ich zu, glaube ich schon an den Sinn, den wir haben, die Aufgabe, die wir haben, hier zu sein. Und auch einen guten Schöpfer, der eigentlich uns die richtigen Regeln gegeben hat, dass wir diese Welt gestalten können, dass diese Welt so entstanden ist. Es ist eben beides. Es ist gewollt und es ist auch Zufall. Und das gibt uns gerade auch Freiheit. Und wenn alles nur gewollt wäre, wäre jeder Gedanke von uns auch gewollt. Wäre alles unser ganzes Schicksal wäre schon festgeschrieben. Und das ist es eben nicht. Wir können entscheiden. Wir haben eine Freiheit. Und da gehört der Zufall eben notwendigerweise dazu.
Weil Sie jetzt die Vulkane angesprochen haben, da erinnere ich mich auch an eine Stelle aus dem Buch, wo es ums Jetzt geht, um die Jetztzeit. Und Sie dann auch darüber schreiben, wie der Klimawandel die Welt verändert und was man alles auch noch tun kann und sollte. Aber dann an einer Stelle auch darüber schreiben, naja, was auch passieren könnte, nämlich zum Beispiel irgendein Vulkanausbruch auf dieser Welt, dieses Klima innerhalb von Sekunden quasi, oder nicht Sekunden, aber von sehr, sehr kurzen Zeiträumen total verändern könnte und wir dann irgendwie, wenn ich mich richtig jetzt erinnere, irgendwie 20 Jahre Eiszeit hätten, weil die ganze Aschewolke den Himmel verdunkelt. Das hat mich doch nochmal irgendwie ins Denken gebracht, auch wenn man solche Dinge ja immer weiß, wenn man sie dann nochmal liest, vor allem, weil sie auch geschrieben haben, ist im Golf von Neapel, wo ich gerne Urlaub mache, da brodelt es besonders.
Ja. Also wobei die tatsächlich etwas länger brauchen. Also nicht so, dass ein Vulkan ausreicht. Das sind teilweise dann großflächige Ausbrüche von Vulkanen und die können sich dann noch über Tausende von Jahren hinziehen, die aber dann tatsächlich massiv das Klima verändern. Gab dann vor 50 Millionen Jahren die sogenannte PETM. Da ging innerhalb von ein paar Tausenden von Jahren die Temperatur um 5 Grad hoch mindestens und hat auch zu großen Problemen geführt. Es gab riesige Ausbrüche in Sibirien von Magma, das rauskam und riesige Lavafelder, das sibirische Trapp und das massiv das Klima verändert hat. Einschläge von Asteroiden, die dann tatsächlich plötzlich innerhalb von teilweise eigentlich Stunden, Minuten das Klima verändern. Also der Asteroid, der die Dinosaurier umgebracht hat, der hatte instantane Folgen. Also die sind innerhalb von wenigen Jahren gestorben. Also viele sofort und danach hat sich das Klima erstmal geändert und dann hat es Millionen Jahre gedauert, bis wir wieder normal waren, in Anführungszeichen. Ja, all das wird passieren, kann passieren.
Wird passieren, haben Sie gesagt.
Wird passieren, ja.
Obwohl ich ja das mit den Asteroiden eher beruhigend fand, weil da haben Sie ja geschrieben, dass man ja relativ weit in die Zukunft schauen kann und eigentlich weiß, zumindest jetzt in unserer Lebzeit wird es eher nicht passieren.
Bei Asteroiden nicht unbedingt, aber wir haben Möglichkeiten, die zu entdecken und wir haben Möglichkeiten, sie abzulenken, wenn es sein muss. Also wir müssen nicht mit einer Atomrakete draufschießen, aber wir könnten sie sozusagen leicht stupsen und dann könnten sie dran vorbeifliegen. Vulkane, wenn die ausbrechen, klar, die werden einen Effekt haben. Aber wir entwickeln ja jetzt gerade Klimatechniken, wie wir unser Klima verändern. Also erstmal unbewusst im Moment, ungesteuert, ungeplant. Aber vielleicht verstehen wir dann in einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie wir das dann richtig machen müssen, falls tatsächlich sowas passiert. Also wir entwickeln jetzt das Instrumentarium, um vielleicht solchen riesen globalen Katastrophen zu begegnen, die Dinosaurier nicht hatten. Also das gibt mir Hoffnung. Also wir haben Möglichkeiten. Wir sind der Apokalypse, zumindest der kurzfristigen, nicht hilflos ausgeliefert.
Es ist auch dann wieder ein philosophischer Gedanke, der mir dabei gekommen ist, weil man ja immer, wenn man auf sein eigenes Leben blickt, denkt, oder was heißt immer, aber ich denke manchmal so, es kann jeden Moment zu Ende sein, aber das ändert ja nichts daran, dass ich den Urlaub fürs nächste Jahr mir vielleicht überlege oder gucke, wie kann ich mir mein Haus abzahlen und was weiß ich, was ich alles für Zukunftspläne mache. Aber wenn man das dann wieder auf die Geschichte der Welt, auf die Menschheit blickt, ist es in gewisser Weise auch genauso. Denn auch wir Menschen wissen, ja, es könnte im Prinzip wie mit diesem Kollaps des Higgs-Felds, was ich vorhin schon angesprochen habe, sofort zu Ende sein. Die ganze Menschheit, das ganze Universum könnte sogar sofort zu Ende sein. Aber es enthebt uns nicht von der Aufgabe, die nächsten Jahre trotzdem zu versuchen, schön zu machen.
Ja, aber wie ein Schwiegersohn von mir, mein Schwiegersohn sagte kürzlich, wir planen nicht für den Tod, wir planen für das Leben. Das fand ich einen sehr starken Satz. Oder ich meine diesen berühmten, wahrscheinlich nicht von Luther stammenden Satz, wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch ein Apfelbäumchen. Das ist genau die Einstellung. Wir planen das Leben bis zum Tod. Und wir freuen uns über das Leben und wir feiern das Leben und wir glauben auch an ein Leben, das über den Tod hinausgeht. wenn wir immer nur damit beschäftigt werden, dafür darüber nachzudenken, es könnte ja morgen vorbei sein, ja, dann ist es vorbei. Das Self-Fulfilling Prophecy, also selbsterfüllende Prophezeiung. Nee, wir sind da zu leben und jeden Tag zu leben und uns dafür einzusetzen, dass das Leben weitergeht. Und das Leben wird weitergehen, auch wenn es große Probleme geben wird, auch mit einer menschlichen Zivilisation. Das Leben wird weitergehen auf diesem Planeten für eine lange Zeit. Nicht für ewig, aber für eine sehr lange Zeit.
Das war auch eine der Sachen, die ich auf jeden Fall gelernt habe in Ihrem Buch, dass diese Erde im Prinzip, hat eine Kollegin von Ihnen gesagt, bis ins Innerste infiziert ist mit Leben. Das heißt also, selbst wenn noch so große Katastrophen passieren würden, eigentlich ist sie der Meinung, ist, dass man das, dieses Leben aus der Erde nicht rauskriegt.
Genau, so einfach geht das nicht. Also bis in die tiefsten Schichten der Erde ist das Leben vorgedrungen und es kann da auch wieder rauskommen. Aber wir leben natürlich jetzt in einer Zeit, wo die Bedingungen optimal sind für die Entwicklung des Lebens, gerade für hochentwickeltes Leben. Und das wird nicht ewig so sein. Also in schon 500 Millionen Jahren, das klingt jetzt lange, aber wird die Sonne wieder so heiß sein, dass wahrscheinlich die Biosphäre langsam verschwindet, zumindest oben an der Oberfläche. Und das heißt, so ein einfaches Leben, so eine Entwicklung, wie es in den letzten 500 Jahren stattgefunden hat, die Entwicklung des Lebens, ne, wird dann nicht mehr möglich sein in der Form. Insofern ist es schon wichtig, wie wir uns hier verhalten.
Wo man dann näher sagen kann, also wenn man auf die technologische Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 200 Jahre guckt, und jetzt haben Sie gesagt, 500 Millionen Jahre, bis dahin könnte der Mensch ja vielleicht doch es geschafft haben, auch durchs All zu reisen und sich irgendwo anders noch schöne Planeten zu suchen.
Absolut, absolut. Nur in unserem Sonnensystem ist wahrscheinlich es immer noch angenehmer, nach einem Atomkrieg unterirdisch hier zu leben, als auf dem Mars.
Ja, genau, aber wenn ich mir es richtig gemerkt habe, haben Sie gesagt, schreiben Sie, in der Milchstraße gibt es eine Billionen, sind wir einer von Billionen von Planeten, und die Milchstraße ist aber nur eine von vielen, vielen Milliarden von Galaxien. Also die Auswahl ist noch ein bisschen größer.
Ja, das ist wahr, aber man muss erstmal dahin kommen, und es gibt auch Grenzen der Physik. Und so gern ich ja Star Trek und so gucke, wo man mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen kann, habe ich meine Zweifel, dass das tatsächlich physikalisch jemals möglich wird, weil es eigentlich Grundregeln der Physik verletzt. Und das bedeutet, zu den nächsten Planeten sind wir wahrscheinlich Generationen unterwegs. Gut, es gibt ein paar, also selbst unser allernächster Nachbar hat Planeten. Aber wie gut sind die? Sind die wirklich bewohnbar und so? Also das sind schon Generationenprojekte. Dann müssen wir mit unseren Planwagen, Raketen sozusagen, wie die ersten Siedler in Amerika, dann aber eben über mehrere Generationen unterwegs sein. Das, ja, aber es ist kein einfacher Ausweg.
Die Gefahr hin, dass ich jetzt ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen springe. Ihr Buch bietet so viele Anknüpfungspunkte. Da muss ich jetzt dran denken, wenn Sie von Generationen sprechen, an eine Stelle aus dem Buch, wo ich auch gestaunt habe, was ich nicht wusste, dass der Mensch, als er sich ausgebreitet hat, von Afrika aus, auch in den Norden hin, sich sehr langsam ausgebreitet hat und man davon ausgeht, dass er vielleicht irgendwie 5 Kilometer pro Generation in Richtung Norden sich bewegt hat. Also wir sind darin geübt, auch Generationenprojekte
voranzutreiben. Genau, also bestimmte Migrationen sind sehr langsam gegangen, aber es gab natürlich auch noch andere, die sehr, sehr schnell gegangen sind. Wie zum Beispiel die Steppenvölker, die eigentlich sehr stark unsere heutige Kultur geprägt haben, die innerhalb teilweise von 100 Jahren teilweise Bereiche von Europa erobert haben. Innerhalb von einer Generation, 1, 2, weil die das Rad erfunden hatten. Ja, die sogenannten Yamnaya, von denen wir heute gar nicht so viel hören, aber das hat DNA-Untersuchungen gezeigt der letzten 10, 20 Jahre. Also es gibt beides, eine sehr langsame Entwicklung und manchmal auch eine sehr rapide, schnelle Entwicklung in der Migration.
Jetzt komme ich noch auf das etwas zurück, was Sie vorhin einmal so nur kurz angedeutet haben, aber was ich natürlich als Host dieses Podcasts sehr genau gehört habe. Da haben Sie gesagt, wir glauben auch an Leben nach dem Tod oder auf ein Leben, was weitergeht, was über das hinausgeht, was wir als Leben kennen. Daraus schließe ich das, also sowas wie der Glaube an die Auferstehung oder an das ewige Leben, Ihnen nicht fremd ist. Also an sowas glauben Sie.
Als Christ steht im Zentrum unseres Glaubens Christus, und am Zentrum steht das Tod, steht das Kreuz, steht Karfreitag, steht aber auch die Auferstehungshoffnung danach. Das war der Urknall des Christentums eigentlich, die Hoffnung der Auferstehung. Wenn die Menschen das damals nicht geglaubt hätten, wenn sie nicht eine Erfahrung gemacht hätten in der Richtung, dann wären wir heute nicht als Christen, nicht heute hier. Würde auch unsere ganze Kultur anders aussehen übrigens. Also das war schon auch eine tiefgehende Überzeugung aus einer Erfahrung heraus, die Hoffnung habe ich. Und ich glaube, viele Menschen haben das irgendwie, haben intuitiv das Gefühl, nee, damit ist es nicht vorbei. Jetzt kann man sagen, ja, Selbstbetrug oder sowas. Aber ich denke, es ist mehr. Ich denke, da steckt was dahinter.
Aber denken Sie auch darüber nach, wie das sein könnte, was das sein könnte? Oder sagen Sie sich eher so, nee, daran glaube ich, aber damit höre ich auch auf.
Ich bin beim Zweiten. Also sich das im Einzelnen auszumalen, klar, Bilder helfen schon mal, sich da was vorzustellen. Aber sich Gott vorzustellen, sich das den Anfang oder das Ende vorzustellen, dass da kommen wir mit unserer menschlichen Fantasie und Kreativität und allem Nachdenken einfach ans Ende. Und es gibt viele Menschen, die genau beschreiben, wie das dann aussieht, aber ich glaube, es scheitert immer. Deswegen nehme ich die Bilder, die auch die Apokalypse bietet, zum Beispiel zur Kenntnis, aber ich weiß, das ist nur ein Abglanz, ein Abklatsch von dem, was da vielleicht ist.
Ein Aspekt Ihres Buches, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, ist ja, dass Sie im Prinzip diese Geschichte des Universums auch in einer gewissen Weise parallelisieren mit der Genesis-Erzählung. Es kommen dann immer wieder Passagen vor aus dem ersten biblischen Buch, aus dem ersten biblischen Kapitel letztendlich. Wenn man das liest, dann denkt man so, ja, diese Autoren, Autorinnen, wir wissen ja nicht, wer es geschrieben hat, die hatten einen sehr großen Weitblick oder ein prophetisches Vermögen, weil vieles von dem, was sie so angedeutet haben, kann man gut verbinden mit dem, was die Wissenschaft heute weiß.
Ich finde das auch beeindruckend. Also es sind ja auf jeden Fall Menschen gewesen, die einen guten Blick auf die Natur gehabt haben. Sie waren eingebettet auch in die babylonischen Schöpfungsmythen, die auch sehr geprägt sind von Astronomie und dem Blick auf den Kosmos, aber hatten auch ihren eigenen Blick. Die haben ihren ganz eigenen Touch da reingebracht und der ist in gewisser Weise fast streng naturwissenschaftlich, weil da passieren nach und nach Dinge, entwickelt sich die Welt, nicht alles stimmt im Detail, das ist schon so. Aber diese schrittweise Entwicklung, dass jetzt eine Materie entsteht, dass Pflanzen entstehen, Tiere, der Mensch, das ist schon sehr nah dran. Und da sehe ich auch eine Verbindung zu heutigen Naturwissenschaftlern, weil das waren sozusagen prophetische Denker. Die haben in die Vergangenheit geschaut, aber gucken auch ein Stück in die Zukunft, ne, in der Apokalypse. Und das tun Wissenschaftler heute auch. Und das ist ein großes Denken. Also zu denken als Naturwissenschaftler, du kannst in die Vergangenheit schauen. Das ist ja was Prophetisches eigentlich. Und die hatten sehr begrenzte Möglichkeiten. Und ich fand, sie hatten einen sehr weiten Blick. Und auch ein sehr großes Denken. Ein weites Herz auch. Und ich glaube nicht, dass wir die Genesis wegschmeißen müssten, sondern sie erzählt immer noch sehr viel. Und sie erzählt auch sehr viel über den Menschen. Also ich entdecke da auch mit dem heutigen Blick des Naturwissenschaftlers viele Gedanken drin, die mich dann wieder, ja, okay. Ein Beispiel.
Ja, also, ich wollte gerade nachfragen.
Irgendwann die Frage, die Sterne, ne? Die Sterne entstehen der Mond, Sonne, Mond und Sterne stehen am vierten Tag. Dann habe ich mal Theologen gefragt, warum steht das eigentlich am vierten Tag? Gibt es da irgendeine Bedeutung für? Ich meine, das wird ja irgendeinen Grund haben. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die Sterne erst am vierten Tag entstanden sind. Das Licht war ja schon vorher da zum Beispiel. Oder die Erde war schon vorher da. Und ich denke, da geht's. Und das war so mein Gedanke. Vielleicht stimmt er nicht. Das ist sozusagen die Mitte der sieben Tage. Das ist die Achse in gewisser Weise. Das ist aber auch nach der Entstehung des Lebens. Und hier geht's um die Entstehung der biologischen Zeit, des Kalenders letztlich. Denn es geht darum, dass Sonne und Mond uns die Zeiten geben für Feiertage und was ich weiß. Und die ersten Kulturen haben tatsächlich Sonne und Mond als Kalender benutzt. Natürlich, das war der Kalender. Also hier geht es um die Entstehung der biologischen Zeit, der menschlichen Zeit in gewisser Weise. Und die macht interessanterweise, das kann man jetzt ein bisschen philosophieren, das ist wahrscheinlich viel zu weit jetzt gedacht, aber es steht sozusagen in der Genesis nach der Entstehung des Lebens. Und tatsächlich Tag und Nacht und auch Jahreszeiten haben vor der Entstehung des Lebens keine große Rolle gespielt für die Erde. Ja, es sind Pflanzen, Tiere, Menschen, die reagieren auf Jahreszeiten, auf Tag und Nacht. Planet ist mal ein bisschen kälter, ein bisschen wärmer, nicht, als Tag und Nacht. Ansonsten, oder auch das Jahr spielt für den Planeten keine wirkliche Rolle. Aber für das Leben ist es essentiell. Also ich fand, es war sehr gut gewählt, den vierten Schöpfungstag genau da einzusetzen. Wow, super, gut nachgedacht.
Und der Mensch steht ja auch recht spät, was ja auch sozusagen der echten Geschichte dieses Universums entspricht.
Genau, das war nicht von Anfang an da, sondern der Mensch kommt am Ende. Und dann geht es weiter tatsächlich auch mit der zweiten Schöpfungsgeschichte, wo es auch mehr über den Menschen selber geht. Und da finde ich sehr faszinierend, dass dieser Apfel ist ja eigentlich das Essen vom Baum der Erkenntnis. Ja. Und ich glaube, das war unser, da steht nicht, dass es ein Sündenfall ist übrigens. Ne? Das ist ja Theologie, die nachher gekommen ist. Das steht nicht in der Bibel drin, sondern da steht sozusagen das, aber es hat zu allem anderen geführt.
Wo man sagen muss, also verboten war es schon. Man muss nur sagen, ob es jetzt dann Sünde ist, dass man sich gegen Gottes Willen darüber hinwegsetzt oder nicht, das kam dann später dazu. Aber das erzählt die Bibel schon, dass sie was gemacht haben, was sie nicht tun sollten.
Ja, weil es sozusagen Konsequenzen hatte. Und die Konsequenzen waren, dass sie eigentlich sozusagen, also ich sehe es nicht, dass sie sterblich geworden sind, sondern dass sie ihrer Sterblichkeit bewusst geworden sind. Das ist die Erkenntnis zu wissen, dass wir sterben. Ich denke, die meisten Tiere werden nicht den ganzen Tag damit verbringen, Podcasts zu hören, ob jetzt irgendwann alles vorbei ist. Ja.
Ob vielleicht geht es denen ganz gut, den Tieren.
Und denen geht es ganz gut damit. Und die Erkenntnis, die uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind, hat uns auch unserer Sterblichkeit bewusst gemacht. Hat uns auch unserer Begrenztheit bewusst gemacht, nicht? Dass wir eben nicht Götter, also wir sind Gott gleich geworden in dem Denken und in dem, was wir alles machen können. Wir können die ganze Welt verändern. Und trotzdem sind wir gescheiterte Götter, in Anführungszeichen. Und leiden, und dann geht's ja weiter mit dieser Vertreibung aus dem Paradies, aus dieser schönen Zeit, wo wir vielleicht dann, keine Ahnung, als einfach durch die Natur gelaufen sind und von dem ernährt haben, was wir dann werden wir Bauern, ja, und dann kleiden wir uns in Felle und wir müssen uns, ach, und das Kinderkriegen ist anstrengend, alles ist schwierig und wir kriegen das alles mit. Und ich glaube, diese Zerrissenheit, diese Frucht der Erkenntnis ist was uns zu Menschen gemacht hat, aber hat uns auch die Zerrissenheit gegeben, in der wir leben.
In einer gewissen Weise ist es ja auch vielleicht dann so, dass diese Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit ja auch ein Motivator ist, ja, weil man sagt, okay, wenn die Zeit kurz ist, dann muss ich sie ja auch nutzen. Dann will ich nicht vielleicht einfach nur rumliegen und nichts tun, weil sozusagen dann verrinnt sie ja, ohne dass ich sie genutzt habe. Könnte man vielleicht auch so deuten, dass ja, dieser Endlichkeitsbewusstsein uns nach vorne bringt.
Absolut. Also das ist sicherlich auch ein Motor unserer Evolution, unserer Entwicklung. Es gibt so um die Diskussion unter Anthropologen, warum hat der Mensch überhaupt angefangen mit der Landwirtschaft und mit den Dörfern? Was hat ihn doch eigentlich nur zu Unfreiheit gebracht und es hat ihn Seuchen gebracht und die ganze Freiheit, die er hatte als Jäger und Sammler, warum macht er das? Und meine Antwort, ich bin kein Anthropologe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wäre, es ist vielleicht auch die Angst vorm Tod. Denn das Dorf, die Gemeinschaft, die Landwirtschaft gibt dir Sicherheit, gibt dir Stabilität und der Mensch weiß um seine Fragilität und deswegen wählt er vielleicht manchmal etwas, was ein Lebensstil, der vielleicht nicht so schön und so frei ist, aber er gibt ihm eine Sicherheit. Und das könnte einer der Motivationen sein.
Wie ist denn mit Ihnen persönlich, wenn Sie an Ihren Tod oder an die Endlichkeit der Zeit denken, ist es bei Ihnen eher ein Motivator oder ist es bei Ihnen eher ein Stopp, der so Luft rausnimmt?
Es ist ein Übergang, wäre es für mich. Also ich habe jetzt meine Aufgabe und irgendwann ist es dann vorbei. Und das Faszinierende am Tod ist ja diese Endgültigkeit. So, man weiß, jetzt gibt's kein Diskutieren mehr, jetzt ist vorbei. Das war's. Und damit ist ganz klar, das war das Leben, es hört jetzt auf. Und jetzt passiert was Neues, das andere Leben geht weiter. Aber dieses Leben hat aufgehört. Und ich glaube, das muss man auch akzeptieren, lernen und damit umgehen können, dass das so ist. Deswegen, ich lebe mein Leben so lange, bis es soweit ist und dann ist es halt irgendwann vorbei und dann ist das Spiel abgepfiffen, in Anführungszeichen, und dann braucht man auch nicht mehr darüber diskutieren, dann ist es vorbei, dann steht das Ergebnis fest.
Manch einer wünscht sich ja eher so einen plötzlichen Tod, andere sagen, naja, das ist ja eigentlich furchtbar, weil wenn ich schon sterbe, möchte ich mich wenigstens verabschieden bei meinen Lieben. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht?
Ich bin ganz froh, dass ich es mir nicht aussuchen kann oder aussuchen möchte.
Ja, ich meine, die Entwicklung geht ja doch dahin, dass manche Leute sich das eher jetzt aussuchen wollen, sozusagen, dass das geplant wird, nicht weil es sein muss, ja, aber wenn man krank ist, wenn man sozusagen älter wird, viele haben auch Angst davor, im sozusagen lange im Altenheim zu liegen und zu siechen. Und dann sagen sie, nee, dann will ich lieber selbstbestimmt sagen, nee, jetzt verabschiede ich mich und das ist gut. Aber das ist noch weit weg und deswegen denken sie noch eher nicht darüber nach.
Nein, denke schon drüber nach, weil ich bin ja auch als Prädikant tätig. Das heißt, ich habe auch mit Leuten zu tun gehabt, die tatsächlich geplanten Selbstmord begangen haben oder auch Menschen, in denen der Umgebung Selbstmord jemand begangen hat. Und mir fehlt so ein bisschen in der heutigen Diskussion, wo es oft so, es gibt unglaublich viele Aspekte daran. Also was mir manchmal fehlt in der Diskussion, ist der Blick auf die Angehörigen. Ich erlebe so viel Schmerz bei den Angehörigen, auch bei denen, die geplant Selbstmord begehen. Warum verlässt sie sich nicht auf unsere Liebe, auf unsere Fürsorge und so? Warum lässt sie uns alleine? Warum gibt sie da auf? Also wir tun immer so, als wäre Selbstmord auch super, dann gebe ich selbstbestimmt mein Leben weg und toll. Ne? Aber es ist nicht so einfach.
Ja, wobei es ja diesen Satz gibt, sozusagen im Tod ist der Mensch alleine. Also man ist auf sich selbst zurückgeworfen. Man muss diesen Weg alleine gehen.
Den musst du alleine gehen, absolut. Aber du hinterlässt viele Menschen und du musst nicht auf den gucken, der stirbt letztlich, sondern auf die drumherum sind, weil das Loch ist da und das bleibt bei denen, wo jemand gestorben ist. Zumindest wenn er geliebt ist. Und viele Menschen sind doch geliebt von dem einen oder anderen.
Ja, wobei das ja immer die Perspektive der Angehörigen ist oder derjenigen, die Angehörigen begleiten, wobei, wenn man sich hineingibt in die Situation, dass man selbst derjenige ist, dann in dieser letztendlich existenziellen Situation, die man überhaupt als Mensch haben kann, den Blick zu weiten und dann auf die anderen zu gucken, stelle ich mir jetzt auch schwer vor.
Naja, also viele argumentieren ja, ich will mich umbringen oder umbringen lassen, weil ich keine Last sein möchte für die anderen. Das ist ja auch ein Argument, das nicht auf sich gerichtet ist, sondern auf andere. Oder aber ist eins nach dem Motto, ich möchte eben nicht meine Handlungsfreiheit in andere Hände geben. Ist ja auch ein Misstrauen gegenüber anderen. Also es ist nie immer nur eine Einzelentscheidung. Es ist alles, was wir tun, hat immer auch mit allen anderen und Beziehungen zu tun, in denen wir leben. Und dieser Blick auf das völlig individualistische, ich habe mein Leben, meine Freiheit, ich bestimme über alles, so leben wir nicht. Wir leben immer in Beziehungen und das Abhacken von Beziehungen macht auch etwas. Jetzt, das andere Thema war natürlich, wie ist das mit der modernen Medizin? Nicht? Und wir kommen natürlich jetzt in Situationen rein und auch schon seit vielen Jahren, wo wir immer älter werden und das bringt mit sich, dass wir immer weniger können. Ich merke das ja schon. Ja? Also ein Spruch, den ich immer wieder sage, ist, wenn du über 50 bist und du wachst auf und es tut nichts mehr weh, dann bist du tot. Also du merkst den Verfall langsam. Siehst das auch bei Freunden, dass man älter wird. Aber es kann sich sehr lange ziehen. Und es kann eine echte Qual sein am Ende. Und ich bewundere die Menschen, die das aushalten, die das durchgehen. Aber ich denke, es ist auch okay, dass man irgendwann sagt, ich lasse mir jetzt nicht mehr helfen. Ich finde, das ist okay. Hm. Ne? Dass man dann sagt, nee, ich will jetzt die Behandlung nicht mehr. Ich möchte das nicht weiter mich quälen lassen. Also das ist jetzt, bin meinen Weg gegangen, ich habe alles gegeben und
Jetzt sind wir sehr weit abgekommen, aber es passt trotzdem zum Thema und mir fällt jetzt wieder so ein bisschen auf und ich möchte es einfach nur mal vorschlagen und gucken, was Sie dazu sagen, dass es ja sein könnte, dass dieser Blick, den Sie darauf haben, man soll sich auch auf die anderen Leute verlassen können und auch was damit zu tun hat, dass Sie eben so eine zuversichtliche, eher hoffnungsvolle Lebensweise haben und sich irgendwann entschieden haben, haben Sie ja vorhin erklärt, nein, ich gucke nicht nur auf die negativen Seiten, sondern ich sehe die Sachen eher aus der Perspektive des Glaubenden und das möchte ich auch. Da kommt man natürlich eher zu dem Blick, als wenn man das nicht hat und eher denkt, naja, eigentlich weiß ich nicht so genau, warum ich überhaupt hier bin und es scheint mir eher sinnlos und jetzt ist vielleicht einfach genug, was auch immer. Ich gucke jetzt erstmal darauf, was mit mir passiert und das ist, ich will jetzt einfach hier weg.
Ja, wie gesagt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann sagt, nee, ich muss jetzt nicht noch diese Behandlung haben. Ne? Also das ist okay. Da muss man auch, aber trotzdem immer noch im Gespräch bleiben und das aushalten. Ja.
Wir haben ganz am Anfang mit dem Ursprung des Universums angefangen. Vielleicht enden wir dann mit dem Ende des Universums. Wir haben einmal schon darauf
geguckt. Ja, aber ich wollte noch eine Sache vielleicht, also warum es tatsächlich auch passt trotzdem, weil es gibt ja jetzt Diskussionen auch in der Medizin, schaffen wir es ewiges Leben? Ja, also viele der, ich erzähle auch ein bisschen was über die neuen Tech-Bros in Amerika und in China, die
Milliardäre,
ja, Bros, die Brüder, die da zusammenarbeiten. Die haben Riesenprogramme, weil sie ewiges Leben haben wollen, weil sie ihre Macht und ihr Leben verlängern wollen mit Technik. Ja, oder ein Elon Musk, der gerne zum Mars fliegen möchte, damit die Menschheit da weiterlebt, oder Träume, dass wir in KI weiterleben. All das sind Blütenträume, die verdorren werden. Wir werden nicht ewig leben. Und deswegen ist es ganz gut, auch überhaupt mal auf den großen Blick des Kosmos zu werfen und festzustellen, selbst das Universum wird nicht ewig leben und du erst recht nicht.
Hm. Ja, also, das ist ja, ich musste jetzt gerade dran denken, an diese Szene, die vor ein paar Tagen oder Wochen, manchmal verwischt einem die Zeit, also jeweils gerade erst durch die Medien ging, als sich Putin mit Xi Jinping unterhalten hat und dann man so aufgeschnappt hat, was die geredet haben, und da ging es auch darum, ja, wir können bald unendlich lange leben und wir arbeiten daran, dass sozusagen wir immer älter werden, und dass die beiden ja sich gerade darüber unterhalten, sozusagen, die sich sozusagen schon selbst versuchen im Leben so über alles hinwegzusetzen und die absoluten
versuchen, sich über den Tod hinwegzusetzen und zu ewigen Herrschern zu machen, also zu Göttern zu werden. Das ist letztlich das, was sie wollen. Und das ist zum Scheitern verurteilt.
Manchmal muss man sagen, zum Glück, oder?
Zum Glück. Aber es bedeutet auch, dass auch wir sterben müssen.
Ja. Ja. Das ist, ja. Es hat alles eine gute und eine schlechte Seite. Obwohl man ja, das ist ja, also auch das ist ja so, wenn man sich die philosophischen und literarischen und sonstigen Experimente anguckt, wie wäre denn ein unendliches Leben, merkt man ja auch immer wieder, dass, oder kommen die klugen Denkerinnen und Denker immer wieder zu dem Punkt, dass man sagt, eigentlich ist der Mensch auch gar nicht dafür gemacht, er kann es gar nicht verarbeiten mental. Was sollte denn sein? Wunderschön finde ich diesen einen Aufsatz. Die Langeweile der Unsterblichkeit heißt der, also wo es darum geht, naja, irgendwann würde sich einfach alles immer wiederholen, weil wenn wir unendlich leben, so viele Möglichkeiten, alles auszuprobieren, haben wir nicht mehr, dann wird es uns auch langweilig, ja? So, oder
ja, das wobei sind sie mal, nicht so. Ich habe mal irgendwann einen Prediger gehört, das fand ich dann sehr amüsant in gewisser Weise, aber auch nachdenkenswert, wo er gesagt hat, also stellt euch das ewige Leben nicht so langweilig vor, also guckt euch die Galaxien an, wie viele Planeten es da gibt und so viel. Also es gibt noch so viel zu entdecken im Universum. Also ich sehe jetzt nicht, dass kurzfristig Langeweile aufkommen wird. Aber das Leben ist tatsächlich immer Veränderung. Also es ist immer Geburt und Sterben. Wir wären heute nicht, wenn nicht viel geboren und viel gestorben worden wäre in diesem Universum. Und tatsächlich wäre das Ende von Tod auch das Ende von Entwicklung, denke ich.
Einer der schönsten Gedanken darin finde ich, da ist aus diesem Simone de Beauvoir-Buch Alle Menschen sind sterblich, dass ja wir wahrscheinlich dann irgendwann, wenn wir ewig leben oder lange, sagen wir mal nur eine sehr, sehr, sehr lange leben, diese Form von Monogamie und Partnerschaft irgendwann nicht mehr leben würden, würde man sich mal jemand anderen suchen. Wenn man es ab und zu mal macht, kann man sich vorstellen, es wird irgendwie interessant. Aber wenn man dann so das 20. Kind wieder bekommt und dann das 100. Kind bekommt, dann irgendwann ist es auch nicht mehr besonders. Und so kommt man wieder zu der ja eigentlich ganz banalen Erkenntnis, dass eben die Endlichkeit uns auch den Wert der Dinge vermittelt.
Das ist wahrscheinlich richtig.
Wir haben ganz am Anfang mit dem Ursprung angefangen und können ja vielleicht mit dem Ende enden. Ich hatte ja vorhin schon einmal angesprochen, dass Sie gesagt haben oder dass Sie schreiben, dass es sein könnte, dass dieses Higgs-Feld kippt oder ich weiß nicht, es kommt in eine Bewegung und dann...
Es geht in einen anderen Zustand über, mhm, und dann würde letztlich alle physikalischen Naturgesetze, die wir haben, wo Materie drin vorkommt, würden auseinanderbröseln. Die ganze Materie würde zerfallen. Das wäre alles schlagartig weg.
Aber das ist ja nur eine Möglichkeit. Es gibt ja auch, dass die diskutiert wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist zumindest für unseres Sonnensystem würde das Ende schon vorher kommen. Und
ja, viel früher. Viel, viel früher. Nein. Also schon 7,5 Milliarden Jahren, wo die Sonne sich aufbläht und die Erde verschlucken wird. Es sei denn, und da gibt es Möglichkeiten, dass wir die Bahn der Erde ein wenig verändern. Mit Hilfe von Asteroiden. Wäre denkbar.
Also wir könnten mit der Erde rausfliegen.
Nur irgendwann kollabiert die Sonne dann wieder und wird zu einem weißen Zwerg. Und dann müssten wir ganz, ganz schnell aber wieder an die Sonne ran, weil sie dann sehr viel kleiner wäre und viel weniger Energie abstrahlt. Also da müssen wir ganz nah dran. Und irgendwann klappt das auch nicht mehr. Und dann ist es wirklich vorbei. Es kann auch sein, dass andere Sterne vorbeikommen, die sozusagen die Erde aus ihrer Umlaufbahn schleudern, nicht? Dann werden wir rausgeschleudert in die Weiten des Alls.
Gibt es auch konkrete Berechnungen, habe ich gelesen.
Ja, das kann man, also die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so hoch. Ich hatte gedacht, dass es höher wäre. Also die Möglichkeit besteht. Dauert es wahrscheinlich so 1 Milliarden Jahre, dass ein Stern nah genug kommt an uns, dass er, also unser Umlaufbahnen verändern kann. Aber so in 100 Milliarden Jahren wäre auch der letzte Stern aus unserem Sonnensystem rausgeflogen, wahrscheinlich verglüht. Dann müssten wir uns auf jeden Fall einen anderen suchen. Und irgendwann sind auch alle Sterne verglüht in unserer Milchstraße, sind gar keine mehr übrig. Und dann hat man nur noch so Sternleichen. Da gibt es auch noch ein bisschen Energie, da könnte man auch noch ein bisschen was machen. Aber das wird dann schon sehr Hardcore Science Fiction.
Also ganz am Anfang war ein Wort, so schreiben Sie ja auch, und am Ende wird dann das letzte Wort gesprochen sein und dann ist wieder still.
Dann ist wieder still, aber die Hoffnung, die bleibt.
Vielen Dank, Herr Falke, das war auch ein schönes Schlusswort.
Das war über das Ende, Folge 47. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben oder wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.